NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Sie gilt als Meisterin des autobiografischen Erzählens. Und Barbara Honigmann belegt ihre Meisterschaft einmal mehr mit ihrem jüngsten Buch Mischka. Es umfasst 3 Porträts, wobei das längste und beeindruckendste Porträt eben jene Wilhelmine Müller-Slawutskaja, genannt Mischka, vorstellt. Mischka stammte aus einer vermögenden, deutschsprachigen, jüdischen, großindustriellen Familie in Riga und wurde als junge Frau überzeugte Kommunistin, tätig in Moskau und Berlin für die Zeitung der Kommunistischen Internationale. Im März 1936 wurde sie vom damaligen russischen Geheimdienst NKWD in Moskau verhaftet, wegen angeblicher trotzkistischer Tätigkeit, und es folgte eine knapp 20-jährige Verbannung hinter den Polarkreis, davon 10 Jahre im Gefängnis und in Lagern. Barbara Honigmann nennt Mischka ihre Zweitmutter, ihre Moskauer Mama, informelles Oberhaupt jenes Kosmos jüdischer Dissidenten und Dissidentinnen, die sich in Mischkas Moskauer Zwei-Zimmer-Wohnung trafen. Zu diesem Kosmos stieß die in Ost-Berlin 1949 geborene Studentin Barbara Honigmann Anfang der 70er Jahre hinzu. Mischka gehörte zum Freundeskreis von Honigmanns Eltern, jüdischer Kommunisten, die nach dem Krieg aus dem Exil in die sowjetisch besetzte Zone zurückgekehrt waren, um den Sozialismus aufzubauen. Stalinistische Lager hatten sie nicht erlebt. Barbara Honigmann entdeckte immer mehr ihre Jüdischkeit, emigrierte als erfolgreiche Dramaturgin aus der DDR und lebt heute als bewusste und aktive Jüdin in Straßburg. Frau Honigmann, in Mischkas Küche trafen sie auch Jewgenia Ginzburg, deren Buch Marschroute eines Lebens, wie sie schrieben, ihr Leben verändert hatte. Was war das in Ginzburgs Erzählung, das so in ihr Leben eingriff?
Ja, das war eben das für mich das erste Zeugnis dieser Lagerrealität. Und für mich war das 1967, war 18, bekam ich das in die Hände. Es gab ja auch nicht wirklich viel Literatur. Und da entdeckte ich dann halt diese verborgene Welt der russischen, sowjetischen Lager. Und bald danach eben auch, habe ich die Ginzburg selber auch kennengelernt, die wiederum eine Freundin von der Mischka war. Und die Mischka gehörte irgendwie zu diesem Kreis meiner Eltern. Und dieser Kreis meiner Eltern, der traf sich in Budapest im Sommer manchmal oder Frühling. Und da brachte einer dieses Buch von der Ginzburg mit nach Budapest, weil in der DDR konnte man das ja nicht bekommen. Ja, und dann habe ich es da auf den Budapester Rosenhügeln, diese Lagerrealität, entdeckt. Ja, und das war natürlich irgendwie doch ein großer Einschnitt.
Also Sie wussten nichts von dieser Seite des Kommunismus?
Nicht wirklich, nee. Aber der Archipel Gulag von Solzhenitsyn ist ja auch erst 67 erschienen. Also in der Sowjetunion, die wussten sicher alle Bescheid, aber ja, meine Mutter hatte auch eine Freundin, deren Eltern deutsche Juden in die Sowjetunion emigriert waren. Und da wurde, das hatte ich auch gehört, sowohl der Vater als auch der Sohn wurden dort erschossen. Und die Mutter ist mit der Tochter aber irgendwann wieder zurückgekehrt. Das wurde auch irgendwie erzählt, aber das Ausmaß, dieses Ausmaß des Gulag-Systems, das habe ich nicht gewusst. Und ich glaube, das hat auch die ganze Welt in diesem Ausmaß nicht wahrgenommen und vielleicht auch nicht wahrnehmen wollen.
In den Kreisen ihrer Eltern in Ost-Berlin war der Gulag, also der stalinistische Terror, die Lager, alles was damit zusammenhing, ja tabu. Obwohl der Terror Freunde in Moskau wie Mischka betroffen hat und Mischka sich auch mit ihren Eltern traf. Und obwohl ihre Eltern Georg und Alice Honigmann, ja, soweit ich das verstanden habe, keine völlig unkritischen SED-Mitglieder waren, zwar SED-Mitglieder, Kommunisten, aber nicht völlig unkritisch. Wie kann man sich dieses totale Tabu erklären? Woran lag das?
Ich weiß auch nicht, ich kann das auch nicht so genau erklären. Ich weiß ja auch nicht genau, wie das in den Köpfen der Generation meiner Eltern, wie lange das da gedauert hat. Und dann, glaube ich, liegt es auch daran, dass es keine Bilder gab. Keine Fotos, wie von der Shoah. Davon gab es so viele Bilder, von denen man ganz erschlagen war. Aber vom Gulag gab es ja keine Bilder.
Diese Straflager in Workuta und Kolyma bedeuteten ja zumeist 12 Stunden harte Arbeit pro Tag bei oft minus 30 Grad im Winter. Und der Winter dauerte nahezu 7 Monate, 5 davon ohne helles Tageslicht. Es kamen dort Hunderttausende, wenn nicht, ich weiß es nicht, Millionen Menschen
Millionen,
um.
Millionen.
Wie sprach Mischka darüber? Sprach sie darüber?
Na, Mischka hat selber so gesagt, ja, ich habe mich eben immer mit Schnee gewaschen, weil ich wollte das nicht aufgeben, dass ich mich morgens ordentlich wasche. Nee, ehrlich gesagt, ich glaube, das gab eben Naturen und vielleicht zufällige Konstellationen. Die einen haben es überlebt und die meisten haben es nicht überlebt. Da kann man, glaube ich, keine Theorie dazu machen. Aber sie war eine ganz außergewöhnlich starke Persönlichkeit. Das war sie auf jeden Fall. Aber es hätte vielleicht auch gereicht, dass irgendein Virus von Typhus sind, die da massenweise gestorben sind. Sie hatte dann irgendwie einfach Glück, glaube ich.
Es waren ja scheinbar nicht wenige junge Jüdinnen und Juden, die sich in den 1920er Jahren für die kommunistische Bewegung begeisterten und die auch schnell in ihr aufstiegen. Mischka war auch vielsprachig, hatte da gute Möglichkeiten. Womit hing das zusammen, dass das für Jüdinnen und Juden so eine Faszination hatte, der Kommunismus?
Naja, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen eine falsche Wahrnehmung. Also ich weiß nicht, ob Juden überrepräsentiert waren in der kommunistischen Bewegung. Also sie waren oft, das stimmt schon, prominent, aber innerhalb der jüdischen Welt blieb das ein absolutes Minimum. Also blieben die sozusagen eine Minderheit. Das ist eine merkwürdige Wahrnehmung. Es stimmt schon, dass von den höheren Funktionären oft welche Juden waren. Aber ich glaube nicht, dass es auf das normale Judentum in Anführungsstrichen mehr Anziehung hatte. Aber das weiß ich auch von meiner Mutter und das kann ich auch nachvollziehen. Die waren jung, die kamen aus einer bürgerlichen, kleinbürgerlichen, Mischka ja sogar aus einer großbürgerlichen Familie und das war auch ein Jugendaufstand.
Idealismus.
Ja. Und die Parolen klangen alle gut, ne? Und es war nicht so eine puritanische, bürgerliche, kleinbürgerliche, spießige Kleinbürgerwelt halt, ne? So erkläre ich mir das. Und so haben die es auch selber oft erklärt, ne?
Also es hatte was mit einem bestimmten Freiheitsgefühl, mit so einem Gefühl von Freiheit und Aufbruch zu tun.
So, das denke ich, genau. Ja, die haben sich fälschlicherweise was von Freiheit eingeredet. Und
haben mit 20 Jahren Lager bezahlt. Als diese stalinistischen Verfolgungen und eben der Terror gegen Millionen Menschen seinen Höhepunkt erreichte, 1937-38, mit 1000 politischen Morden pro Tag, sagt man heute, waren da eigentlich jüdische Menschen besonders im Fokus?
Das glaube ich nicht. Dass es sozusagen offen antisemitisch war, das war ja erst verrückterweise dann 1948, ne, mit dem Prozess gegen die sogenannte jüdische Ärzteverschwörung oder irgend sowas. Ne? Ja, und dann gab es das jüdische Theater von dem ganz großen Schauspieler Michholz, den hat er umbringen lassen. Der hatte während des Krieges, gab es eine jüdische Organisation, die sich auch sozusagen die Juden unter der Nazi-Verfolgung kümmerte und sozusagen der Resistance. Und den hat er dann auch umbringen lassen. Ja, das war sozusagen ausdrücklich eigentlich erst nach dem Krieg. Mhm. Und ich glaube, vorher war das eher ein Zufall, dass die einen waren halt jüdisch. Und zum Beispiel, wenn Sie den Ivan Denisovich nochmal lesen, da kommt kein Jude vor, da kommen Baptisten vor, also Leute, die überhaupt irgendwie religiös, christlich waren. Das reichte auch. Also alles reichte, wenn sie einmal offensichtlich falsch über die Straße gegangen waren. Die hatten ihre Quoten. Die mussten auch jeden Tag so und so viel Quoten einliefern.
Sie schreiben über diese ganzen wirklich grauenhaften Themen nüchtern, sachlich und mit einer gewissen Leichtigkeit. Also Zwischenbeschreibungen von Mischkas hervorragender Borschtsuppe und ihren eleganten Stöckelschuhen. Wie machen Sie das? Wie geht das, dass so... Es ist ja überhaupt kein schweres Buch, Mischka, und trotzdem hat es ein ziemliches Gewicht.
Ja, das weiß ich auch nicht genau. Nee, das ist halt mein Stil, meine Form.
Kann es sein, dass das damals auch so vermischt war in Mischkas Küche, der Borscht und das Reden über die großen...
Ja, das sowieso. Ja, da wurde auch viel gelacht. Wurde gelacht, geweint, aber es war halt sehr politisiert. Also das war gerade die Zeit, als sie... die Unterdrückung mit neuen Maßnahmen, nämlich einfach Dissidenten in die Psychiatrie einsperren und da in Anführungsstrichen behandeln. Ja, und das war natürlich Thema, was es in Berlin in dem Sinne nicht so war, weil auch die Verfolgung nicht so zeigte, ne?
Stalin wird ja inzwischen in Russland und in anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion wieder aufgewertet, offiziell verehrt. Der stalinistische Terror wird verschwiegen. War das für Sie eigentlich auch ein wichtiges Motiv, das Buch zu schreiben?
Naja, mich erschreckt es natürlich. Also ich höre davon, ich lese davon und ich finde das ganz furchtbar. Aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein direktes Motiv war, weil ich trage das ja schon ziemlich lange mit mir rum. Mischka war schon immer da als Figur und ich wusste eigentlich immer, dass ich ihr dann nochmal ein längeres Porträt widmen werde.
Herzlichen Dank, Barbara Honigmann in Straßburg. Ihr äußerst lesenswertes Buch Mischka, 3 Porträts, ist bei Hansa erschienen. 110 Seiten, kosten 22 Euro. Als Musik mit einem jüdischen Bezug haben Sie sich von Leonard Cohen Who by Fire gewünscht. Das Lied ist ja quasi Cohens Interpretation eines wichtigen jüdischen Gebets am Versöhnungstag, an Yom Kippur, nämlich das Gebet ohne Tane Tokev.
Ja, es ist nicht nur am Yom Kippur, es ist auch am Rosh Hashanah, ja, also stimmt. An den beiden Neujahrstagen und Yom Kippur.
Und darin heißt es, dass Gott entscheidet, wer leben wird und wer sterben, wer durch Feuer und wer durch Wasser, und das Gebet benennt, wie Cohens Lied, verschiedene Todesarten und mahnt zur Umkehr. Was mögen Sie besonders an Cohens Lied?
Ich finde es einfach toll, dass er sich davon hat inspirieren lassen, das sozusagen für sich zu übersetzen, zu übertragen, und dass ihm das auch gelungen ist. Es ist nicht frömmelnd, er dekonstruiert es auch nicht. Das bewundere ich, abgesehen davon, dass ich ihn sowieso bewundere.
Shall I say, is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
Who by Fire, das war Leonard Cohen. Er schrieb den Song nach seinem Einsatz als Musiker für die israelischen Soldaten im Yom Kippur-Krieg 1973. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Mit einer feierlichen Gedenkveranstaltung ist an die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 81 Jahren gedacht worden. Hauptredner Hape Kerkeling berichtete dabei in eindringlichen Worten über das Leid seines in Buchenwald inhaftierten Großvaters. In seiner Rede betonte Kerkeling die Bedeutung der Erinnerung. Diese müsse von jeder Generation gegen die Bequemlichkeit des Wegsehens verteidigt werden. Kulturstaatsminister Weimar sagte bei der Gedenkfeier, es dürfe niemals ein Vergessen geben. Politische Debatten dürften das Gedenken nicht überschatten. Seine Rede wurde von lautstarken Protesten begleitet. Im Vorfeld der Gedenkveranstaltung hatte es mehrere Kontroversen gegeben. Neben Diskussionen um eine pro-palästinensische Demonstration gab es auch Proteste gegen den Auftritt von Weimar, unter anderem von zwei Buchenwaldverbänden. Israel hatte 6 Millionen jüdischen Opfer der Shoah gedacht. Am Nationalen Holocaust-Gedenktag kam das öffentliche Leben für 2 Minuten zum Erliegen. Staatspräsident Herzog rief bei einer Rede in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Staats- und Regierungschefs in aller Welt zu mutigem Handeln gegen Antisemitismus auf. In Polen gedachten rund 7000 Menschen beim sogenannten Marsch der Lebenden der Opfer des Holocaust. Sie gingen gemeinsam den Weg vom ehemaligen deutschen Konzentrationslager Auschwitz zum Vernichtungslager Birkenau. Der israelische Botschafter in Deutschland Ron Prosser erinnerte in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg an die 6 Millionen jüdischen Opfer der Nationalsozialisten. Bei seiner Rede rief er zum entschlossenen Schutz jüdischen Lebens auf. Ein rechtsradikaler Abgeordneter hat im polnischen Parlament eine israelische Flagge mit einem Hakenkreuz entrollt und damit Empörung ausgelöst. Israel begehe im Nahen Osten einen Völkermord mit besonderer Grausamkeit, so der Mann. Der Vorfall löste wütende Zwischenrufe im Plenarsaal aus. Parlamentspräsident Czarzasty erklärte, das Zeigen eines Hakenkreuzes im polnischen Parlament sei durch nichts zu rechtfertigen. Der brutale Angriff auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira in Berlin beschäftigt weiter die Justiz. Im Berufungsprozess hat die Staatsanwaltschaft Berlin Revision gegen das Urteil des Landgerichts eingelegt. Die Richter hatten den 25 Jahre alten Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Anders als die Vorinstanz ging das Gericht aber nicht von einer antisemitisch motivierten Tat aus. Der angeklagte Student hatte Shapira im Februar 2024 in Berlin auf offener Straße niedergeschlagen. Das Opfer erlitt Knochenbrüche im Gesicht und eine Hirnblutung. Immer mehr israelische Staatsangehörige lassen sich einbürgern oder erhalten einen deutschen Pass. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf Angaben des Bundesinnenministeriums berichtet, hat sich die Zahl der Einbürgerungen in den vergangenen Jahren vervierfacht. Demnach wurden vor 5 Jahren bundesweit 1025 Israelis eingebürgert. Im Jahr 2024 lag die Zahl bei 4275. Der Großteil der Antragsteller für einen deutschen Pass lebt den Angaben zufolge nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums hat der Anstieg unter anderem juristische Gründe. Seit August 2021 haben Nachfahren von NS-Verfolgten einen gesetzlichen Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ihren Familien diese einst entzogen oder verweigert wurde. Eine Ausstellung in der Eingangshalle des Niedersächsischen Landtages zeigt die Geschichte jüdischer materieller Ansprüche nach dem Holocaust und die deutschen Bemühungen, Verantwortung für die NS-Verbrechen zu übernehmen. Die Wanderausstellung erinnert an das sogenannte Luxemburger Abkommen aus dem Jahr 1952. Darin verpflichtete sich die Bundesrepublik zu Leistungen im Wert von 3,5 Milliarden D-Mark an Israel. Landtagspräsidentin Hanna Naber erklärte, eine abschließende Wiedergutmachung nach dem Menschheitsverbrechen des Holocaust könne es nicht geben. Die deutsche Gesellschaft sei unverändert, verpflichtet, verantwortungsvoll mit der NS-Vergangenheit umzugehen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jona Simon aus Hildesheim.
Jemand, der an seinem Haus eine merkwürdige Stelle an der Wand bemerkt, muss zum Kohen gehen, um ihn als Experten zu befragen. Und dieser Kohen sagt dann, ob es Aussatz ist oder nicht. Wenn ein Kohen nun aber Aussatz an seinem Haus feststellt, muss er, obwohl er selbst Experte auf diesem Gebiet ist, einen anderen Kohen zu Rate ziehen und dieser bestimmt über den Reinheitsstatus des Hauses. Genauso wie ein Zahnarzt sich nicht selbst behandelt, vielleicht auch so wie eine Schneiderin nicht ihr eigenes Hochzeitskleid schneidert, auch wenn hier die Gründe etwas andere sein können. Es war einmal ein Kantor oder Vorbeter in einer Synagoge, der jedes Mal, wenn er an der Bima stand und vorbetete, dachte, »Meine Güte, wie toll klingt meine Stimme, wie gut bete ich vor!« Beeindruckend, wie wunderbar ich das mache und wie glänzend mich meine Gemeinde findet. Eines Tages ging er zum Rabbiner und erzählte ihm von diesen Gedanken, die er während des Vorbetens hat. Es störte ihn, Er kann sich nicht mehr auf den Text konzentrieren, auf die Bedeutung der Gebete. Diese Selbstlobgedanken lenken ihn ab. Der Rabbiner schaute ihn an und sagte: Wenn Sie da vorne stehen, nehmen Sie den Talit, den Gebetsschal, vom Kopf und drehen sich um. Am nächsten Schabbat folgte der Kantor diesem Rat, nahm den Talit vom Kopf und drehte sich um. Was er sah, war unglaublich. Einer schlief, zwei unterhalten sich über irgendwas, ein dritter popelt sich in der Nase, ein vierter schaut gelangweilt auf die Uhr. Diese Geschichte zeigt uns, dass unser Bild von uns und das, was die anderen in uns sehen, zwei völlig unterschiedliche Sachen sein können. Vor einiger Zeit war ich zu einem Gespräch im Rahmen des jüdisch-christlichen Dialogs eingeladen. Einer der teilnehmenden Theologiestudenten stellte die Frage: Brauchen wir Christen diesen Dialog mit den Juden? Brauchen die Juden den Dialog? Meine zugegeben etwas harsche Antwort war: Sie brauchen uns, wir brauchen sie nicht. Sie brauchen uns, um ihre Texte zu verstehen, die alle auf einem jüdischen Hintergrund entstanden sind. Ohne jüdischen Hintergrund sind viele dieser Texte leicht misszuverstehen. Wir brauchen sie nicht. Wir haben unsere Tradition und haben mit den verschiedenen Abspaltungen und Sekten nichts zu schaffen, zum Beispiel Christentum, Karaitum und wie sie alle heißen. Seitdem habe ich viel über diese Frage nachgedacht. Sind wir wirklich so autark, so autonom, wie ich behauptet habe? Ist es nicht doch so, dass wir ständig über unsere Schulter schauen und uns fragen, was macht der andere? Vielleicht sogar, was denkt der andere über mich? Unsere Geschichte ist voll von diesem Wechselspiel Aktion-Reaktion. Oft ist dies schiefgegangen, ein Verhältnis voller Missverständnisse, aber ein Verhältnis. Ein Beispiel für die Beeinflussung sieht man in den Terminen für die christlichen Feiertage, die sich nun eindeutig an unserem Kalender orientieren. Andersherum hat sich die Bauweise der Synagogen stark an der der Kirchen orientiert. Das, was für das Verhältnis Christentum-Judentum gilt, gilt auch innerjüdisch. Das Reformjudentum ist eine Reaktion auf die Orthodoxie gewesen. Die Orthodoxie ist dadurch immer strikter und rigider geworden. Der eine schaut auf den anderen und das, was er sieht, beeinflusst seine Handlungen und Entscheidungen. Wir können uns eben nur schwer selbst beurteilen. Wir brauchen unsere Nächsten, unsere Freunde, unsere Familie, unsere Gemeinde und manchmal außenstehende Personen oder Gruppen, um zu spüren, wo wir im Leben stehen. Ich wünsche Ihnen allen Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jonah Simon aus Hildesheim. Zum Schluss hören Sie das Le'el Baruch. Übersetzt lautet der Text: Dem Ewigen sei Segen. Es singt Kantor Shmuel Barzilai, begleitet von Andreas Roth am Klavier.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben, jeden Freitag auf NDR Info.